Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der Taz.
Über die Debatten der Woche sprechen wir wie jeden Mittwoch mit den Kollegen von der Taz und heute mit Ambros Weibel. Er ist Meinungs- und Kulturredakteur. Guten Morgen, Ambros.
Hallo, guten Morgen.
Ja, in eine der Debatten der Woche ist der UN-Nothilfegipfel in Istanbul. Insgesamt haben da rund 6000 Vertreter von Staaten und internationalen Organisationen teilgenommen. Darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs. Es geht um eine bessere Koordinierung der Hilfe für 125 Millionen Menschen, die zurzeit auf UN-Hilfe angewiesen sind. Was war denn das Besondere an diesem Treffen?
Also die Bilanz ist natürlich etwas durchwachsen. Du hast richtig gesagt, dass sehr viele Staats- und Regierungschefs teilgenommen haben. Es war aber keine einzige Vetomacht im UN-Sicherheitsrat mit hochrangigen Vertretern dabei. Insofern war die Sache erstmal wurde nicht so hoch angesetzt. Also Oxfam hat gesagt, sie nehmen nicht teil, die bekannte NGO und auch Ärzte ohne Grenzen. Es scheint jetzt aber doch so, dass das doch mehr rausgekommen ist, als man von so einer Rhetorikveranstaltung hätte erwarten können. Es gibt Programme, insbesondere für Flüchtlingskinder, denen ein Recht auf Schulbildung, während sie in Flüchtlingscamps sind, zugebilligt wird. Und wenn ich die Berichterstattung in unserer Zeitung richtig verstehe, dann gibt es doch auch von Seiten der NGOs also eine gewisse Überraschung, wie relativ positiv es sich doch entwickelt hat. Natürlich ist das Timing beängstigend. Gleichzeitig wurde ja das Flüchtlingscamp in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze, ist begonnen worden, dieses Camp zu räumen. Wir haben da einen sehr scharfen, guten Einser-Kommentar von unserem Auslandschef Dominic Johnson, der auch natürlich nochmal in Bezug auf die Österreich-Wahl dann den Satz sagt, wer über Flüchtlingsleichen geht, um bei Wahlen gegen Rechtspopulisten zu bestehen, ist selber einer. Oder wer ein kleines Problem nicht lösen kann, sollte von großen Problemen die Finger lassen. Oder, und das finde ich eigentlich das Wichtigste, die allermeisten Flüchtlinge und Notleidenden der Welt befinden sich nicht in Europa und werden auch niemals in die Nähe Europas gelangen. Also das sind so ein paar Pfeiler, die heutige Berichterstattung setzt rund um diesen Gipfel in Istanbul.
Kannst du denn noch mehr zu den Ergebnissen sagen, zu denen die Teilnehmer da gekommen sind oder Forderungen, die da gestellt wurden auf der Konferenz?
Also es ging, wie gesagt, insbesondere um einen Bildungsfonds, der nennt sich Education Cannot Wait, der Bildung für weltweit 37 Millionen Kinder ermöglichen soll, die kriegs- und krisenbedingt nicht zur Schule gehen. Also das scheint mir das Wichtigste zu sein. Und der Punkt ist natürlich, dass es bei solchen Konferenzen immer oder oft gar nicht so unbedeutende Zusagen gibt, was Geldzahlungen angeht, was konkrete Hilfe angeht. Die Frage ist immer, wer macht eigentlich das Controlling? Was kommt dann wirklich dabei raus? Und das muss man jetzt mal abwarten. Was auch im Mittelpunkt stand, ist die ganze Problematik der Angriffe auf Helfer. Wie soll man eigentlich damit umgehen, dass Leute, die Impfprogramme durchführen, attackiert werden vor Ort, sei es in Afghanistan. Da wird darüber diskutiert, wie man eigentlich das Verhalten der Kriegsführenden ändern kann, gerade in asymmetrischen Konflikten, damit wenigstens, sozusagen jetzt mal zynisch gesagt, sie sich vielleicht gegenseitig umbringen, aber den Leuten, die zwischen die Fronten geraten, dass denen noch geholfen werden kann.
Das nächste Thema oder die nächste Debatte ist nicht von unbedingt internationaler Qualität, vielleicht ein bisschen. Es geht um das Containern, also das ja Stehlen von Müll, könnte man sagen, bei Supermärkten. Da sind ja oft noch haltbare und eingeschweißte Lebensmittel in der Tonne. Und manch einer denkt sich dann, wäre ja schön blöd, noch einkaufen zu gehen, wenn das Essen frei in der Mülltonne liegt. Jetzt ist gerade eine Debatte um die Frage entbrannt, ob es sich beim Containern wirklich um Diebstahl handelt.
Genau, da kommen wir so ein bisschen auf den alten Rechtsspruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Es geht um einen Mann, der heißt Jörg Bergstedt. Der hatte im Oktober 2015 mal wieder, schreibt der Kollege Martin Kaul, in einer Tegut-Filiale in Gießen, Tegut ist so eine, glaube ich, vor allem im Hessischen verbreitete Supermarktkette, hat er sich eben aus den Müllcontainern bedient. Dieser Jörg Bergstedt ist ein Aktivist des zivilen Ungehorsams. Er benutzt auch kostenlos, sozusagen kostenfrei öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat dann Ermittlungen aufgenommen und hat dann zum Prozesstermin geladen mit dem Vorwurf Diebstahl. Doch dann gab es das Problem, denn Tegut, die vermeintlich beklaute Firma, hat eben gar keinen Strafantrag unterzeichnet. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie nicht mehr in der Öffentlichkeit als diejenigen dastehen wollen, die haben ja auch eine Bio-Collection und so weiter und so fort, die das Containern sozusagen streng verfolgen. Das ist wahrscheinlich eine Image-Sache, aber wenn es nur eine Image-Sache ist, ist es ja zu begrüßen.
Ja, wäre interessant, was dabei rauskommt, wenn Containern legalisiert werden würde. Das Stehen von Müll ist scheinbar rechtlich nicht ganz geklärt. Das nächste Thema ist, dass es einen Kommentar an der aktuellen Taz gibt zu einem Amoklauf im Vorarlberg in Bludenz. Ein 27-Jähriger hat auf einem Konzert wahllos in die Menge geschossen. 11 Personen sind verletzt worden. 3, darunter der Amokläufer selbst, sind gestorben. Und das war, also er soll aus dem rechten Spektrum kommen, aber ob es eine politisch motivierte Tat ist, weiß man noch nicht, oder?
Also er soll nicht aus dem rechten Spektrum kommen, das hat sich inzwischen schon geklärt. Die Kriminalisten der Vorarlberger Polizei haben da schon ganze Arbeit geleistet und das ist ein Neonazi gewesen. Du hast völlig recht, ob er sozusagen aus dem Affekt heraus geschossen hat oder ob das ein gezielter Anschlag war, da ist wahrscheinlich eher die Affektthese zu unterstützen. Der Punkt, den unsere Autorin Jagoda Marinic aufmacht, eine sehr tolle Schriftstellerin, die auch bei uns eine regelmäßige Kolumne hat, und ist der. Dieser Anschlag geschah in der Frühe, also Sonntag früh um 3 Uhr nachts, oder dieser Amoklauf in Österreich. Und sie stellt so ein bisschen die hypothetische Frage, was wäre denn gewesen, wenn das ein islamistischer Einzeltäter gewesen wäre? Wie wäre denn dann diese Wahl am Sonntag ausgegangen? Wer hätte denn dann wie gewählt? Und sie fragt sich auch, warum eigentlich so ein Amoklauf eines Neonazis doch so relativ wenig öffentliche Beachtung findet. Wenn man eine Liste sich anschauen würde von sogenannten Amokläufen von Neonazis in Europa in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, dann würde man auf erstaunliche Zahlen kommen. Und natürlich erinnert sich noch jeder an die Morde von Breivik, aber es gibt eine ganze Menge von neonazistischen Schläfern, die da draußen rumlaufen und die offensichtlich gut bewaffnet sind. Und Jagoda Marinic stellt einfach mal die Frage, was wäre gewesen, wenn der am Sonntagnacht Allah Akbar gerufen hätte und nicht, ich bringe euch alle um, oder was er sonst gesagt hat.
Und hat sie Lösung auf die Frage? Also meint sie, dass es einfach ist, dass die Gesellschaft da eben rassistisch ist oder einfach islamfeindlich?
Also sie verteidigt eigentlich erstmal einen liberalen Standpunkt. Natürlich ist es richtig, dass man jetzt, weil ein Gregor S. Die Kalaschnikow auspackt und um sich ballert, nicht alle blonden, blauäugigen jungen Männer unter Generalverdacht stellt. Aber die Frage ist doch, warum, also das ist zumindest ihre These, warum die Gesellschaft dann einen Generalverdacht gegen Muslime erhebt.
Ja, sehr, sehr spannende Frage und Debatte. Das letzte Thema, über das wir reden, ist der Katholikentag, der heute in Leipzig beginnt. Wir sitzen ja hier auch in Leipzig und da gibt es eine Beilage in der Taz dazu und das ist ja ganz interessant, dass eure Zeitung da eine extra Beilage dafür druckt. Was steht denn da drin oder was ist für euch so interessant am Katholikentag?
Genau, also ich denke, also es ist wirklich grafisch wunderschön mit einem Jesus Ecce Homo, der einen Federballschläger in der Hand hat. Es ist wirklich sehr hübsch gemacht. Ich denke, ein ganz wichtiger Text ist das Interview mit Klaus Mertes, Pater Klaus Mertes, mit der Überschrift "Was suchen Schwule in der Kirche?". Klaus Mertes ist vielleicht noch bekannt als derjenige Jesuitenpater, der in Berlin an der Schule, an der die er leitete, die Missbrauchsfälle aufgedeckt hat. Und das ist ein sehr gutes Interview von den Kollegen Jan Feddersen und Philipp Gessler. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was Schwule in der Kirche genau suchen, aber wenn man das ganze Interview lesen würde, dann weiß man es bestimmt. Außerdem gibt es einen wunderbaren Artikel von Andreas Rüttenauer, unserem ehemaligen Chefredakteur und Bayern-Experten, der dem Phänomen des bayerischen Katholizismus hinterhersteigt mit Recherchen, was ist eigentlich aus den Freunden, aus den Jugendfreunden seiner Kommunionstage geworden. Und es gibt einen sehr schönen Bericht über einen polnischen Priester, der in Pasewalk katholischer Priester ist, also wahrscheinlich der Gegend mit den wenigsten Katholiken auf der Welt und warum das für ihn trotzdem eine erfüllende Sache ist. Also ich denke, ich bin sehr, sehr, also jetzt mal vom ersten Durchblättern bin ich sehr angetan von der Katholikentanz.
Das waren die Debatten der Woche. Der Katholikentag, der heute in Leipzig beginnt, dann ein Amoklauf im Vorarlberg, eine Debatte über das Containern und der UN-Nothilfegipfel. Über diesen bunt gemischten Blumenstrauß an Themen habe ich mit Ambros Weibel von der Taz geredet. Er ist ein Meinungs- und Kulturredakteur. Vielen Dank für das Gespräch, Ambros.
Vielen Dank an dich und einen schönen Tag für alle.
Dankeschön.
Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der Taz.